Also weil ich heute noch einiges an Dias zeigen möchte, werde ich das nochmal versuchen mit einem anderen Mikro und von unterwegs einiges zu sagen. Aber während Viktor das umsteckt, werde ich euch eine Einleitungsgeschichte erzählen. Und zwar eine Geschichte zu diesen ersten beiden Versen der Bibel. Und das ist von einem Samuel Hebig. Er war Missionar um die Jahrhundertwende, nicht die vergangene, sondern die davor, also Ende 19., vielleicht auch Anfang 20. Jahrhundert, das weiß ich nicht mehr, war er Missionar in Indien. Aber seine Zielgruppe war nicht die indische Bevölkerung, sondern die Besatzungssoldaten aus England. Nun, auf jeden Fall gab es dann eben auch mal in einer ganz bestimmten Garnison unter einem Major, die Soldaten, die haben sich sehr lustig über ihn gemacht. Wenn der mal zu uns kommt, dann werde ich ihm schon zeigen, wo es lang geht. Und uns hat auch einer der Majore dort sehr laut über diesen Samuel Hebig gespottet. Nun war es an einem sehr heißen Nachmittag und es war Siesta, sie ruhten alle gemeinsam. Und auch dieser Major, er war in seinem Haus und dann kam der Samuel Hebig um die Ecke und dann sah er schon dort beim Haus des Majors, wie der Major vor dem Haus wahrscheinlich in einer Gartenlaube saß oder sich ausruhte. Er sah den Missionar und schnell huschte er in sein Haus und sagte seinem Diener, wenn der Missionar hier hinkommt, dann sag ihm, ich bin nicht zu Hause. Und so kommt Samuel Hebig zu diesem Haus. Nun hat dieser Samuel Hebig, dann kam er dort an, der Diener stellte sich vor ihm vor die Tür und sagte, Padre muss nicht ins Haus, Major ist nicht zu Haus. Doch, sagt er, ich habe ihn schon gesehen. Er schob den Diener zur Seite und ging rein. Und er war so ein stämmiger Mann mit genauso geradem Charakter und Gang, wie sein ganzer Körperbau es zeigte. Und dann ging er in das Haus, ging in das erste Zimmer, der Major war nicht da. Er ging in das nächste Zimmer, aber da war der Major auch nicht. Und dann ging er ins nächste und zum Schluss ins letzte Zimmer und nirgendwo war der Major. Dann ging er zurück wieder ins erste Zimmer und dort war ein Sofa mit einer Decke mit Fransen bis zum Boden. Er bückte sich, hob die Decke auf und sah da unter dem Sofa den Major. Kommen Sie hervor, Sie Feigling, rief er ihm zu. Der Major gehorchte und kroch unter dem Sofa hervor. Holen Sie Ihre Bibel, Sie Feigling. Und damals gehört es noch zum Standard eines jeden Soldatenausrüstung in dem Vereinten Königreich, dass er eine Bibel hatte. Also ging er zu seinem Regal und holte die Bibel hervor. Setzen Sie sich, Sie Feigling, setzte sich hin, schlagen Sie die Bibel auf und lesen Sie die ersten beiden Verse. Der Major schlug die Bibel auf und las: Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer und es war Finsternis auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Das genügt, sagt der Missionar. Lassen Sie uns beten. Und dann bat er inbrünstig für diesen Major und verschwand, genauso plötzlich, wie er gekommen war. Am nächsten Tag kam er wieder. Holen Sie Ihre Bibel, befahl er. Der Major ging zum Regal und holte seine Bibel. Setzen Sie sich. Er setzte sich. Schlagen Sie die Bibel auf und lesen Sie die ersten beiden Verse. Wieder schlug der Major die Bibel auf und las die ersten beiden Verse. Wieder betete der Missionar mit ihm und verschwand wieder. Am nächsten Tag kam er wieder zu ihm. Und da sah er, dass der Major bereits am Tisch saß mit der aufgeschlagenen Bibel in der Hand. Herr Hebig, ich sehe, mein Herz ist so wie die Erde am Anfang, wüst und leer. Ich bin ein Sünder. Ich brauche Licht. Ich brauche Vergebung. Und so konnte der Major diesen, Entschuldigung, so konnte der Samuel Hebig diesen Major zu Christus führen. Durch diese zwei Bibelverse, um die es heute geht. Es ist schmerzhaft mitzuerleben, wie schon damals zu den Zeiten von Samuel Hebig, vielleicht hat er davon aber nichts mitbekommen, bis heute noch viel mehr, selbst sehr bibeltreue Christen, zunehmend mehr sich bei der Schöpfungsgeschichte nicht um den Gott kümmern, der geschaffen hat, sondern viel mehr um irgendwelche naturwissenschaftlichen Streitthemen. War das wirklich in 6 Tagen? Vielleicht war ja ein Tag nur symbolisch gemeint für einen langen Zeitraum. Vielleicht sind die Millionen Jahre, die wir brauchen, irgendwo zwischen dem 1. und 2. Vers. Wenn die Erde wüst und leer war, na dann hat sich dort doch nach und nach vielleicht auch etwas entwickeln können. Und leider muss es heute in der Predigt auch um viele dieser Theorien oder Themen gehen. Und dennoch möchte ich euch bitten, dass ihr bei alledem niemals den Schöpfer aus den Augen verliert, um den es hier geht. Der Schöpfer, der in der Lage war, mit diesen zwei nüchtern oder scheinbar nüchternen Versen einen spöttenden Major zu neuem Leben zu rufen. So wie er damals Himmel und Erde schuf und etwas Neues machte, so machte er auch den neuen Menschen diesen Major. Und das macht er auch mit uns heute. Gut, ich möchte die Predigt heute wie fast immer bei mir in 3 Punkte gliedern. Zum einen, Gott schafft sein Material selbst, nicht so wie die Wissenschaftler dort mit Gottes Erde einen Menschen machen wollten, damit Gott abdanken könnte. Gott erschafft seinem Wesen gemäß und es ist schön festzustellen, wie auch in der Schöpfung überall, je tiefer man hineinkommt, das Wesen Gottes zum Ausdruck kommt. Und Gott erschafft in 6 Tagen. Und es ist mir wichtig, dass wir genau darauf Wert legen. Deswegen habe ich mich ganz kurzerhand entschlossen, zu Hause noch kurz vor dem Gottesdienst, ich werde Punkt 3 vor Punkt 2 machen. Also Gott schafft sein Material. Es gibt 3 Charakteristika von Gottes Rohmaterial. Die Argumente gegen das Rohmaterial werden wir uns auch etwas anschauen. Also wir werden uns leider auch mit solchen verschiedenen Argumenten beschäftigen müssen. Was spricht gegen solche langen Zeiträume oder kurze Zeiträume und den Argumenten gegen die Argumente? Also was wir finden ist, die 3 Dinge, die Gott hier in diesem Vers charakterisiert, ist einmal die Finsternis, die war über der Tiefe. Wir haben die Formlosigkeit oder in der Bibel steht wüst. Nun, wüst kann man auch mit formlos übersetzen. Und wir haben die Leere. Und wir sehen, dass all diese 3 Grundurzustände, die am Anfang da waren, von Gott behoben werden in den Tagen danach. Nun, so weit erstmal so gut. Lasst uns mal zu den Argumenten. Hat Gott wirklich hier sein eigenes Material lediglich geschaffen? Oder war die Erde deswegen wüst und leer? Also Material im Sinne eines Klumpens, Ton, den er jetzt geformt hat. Und da sagt er, war formlos und leer, die Erde. Sie hatte keine Form, da war nicht Erde und Wasser getrennt, da gab es keinen Himmel. Da war einfach nur ein Klumpen mit Wasser umgebener Erde, mehr nicht. Oder war es vielleicht die Folge eines Gerichtes? So wie bei der Sintflut die ganze Erde voll Wasser war, war auch das jetzt eine Sintflut. Man könnte ja argumentieren, dass Gott am Anfang Himmel und Erde schuf und dann wurde alles wüst und leer. Dazwischen können Millionen Jahre gewesen sein. Das war ein Planet, den die Engel bewohnt haben mit Gesteins und Edelsteinen. Und dann ist Satan gefallen und deswegen musste Gott diesen Engelplaneten richten und er hat eben mit Wasser gerichtet. Das ist die sogenannte Gap-Theorie. Und dann würde es auch erklären, warum wir so viele geologische Schichten haben. Und dort würde ja auch schon der Tod herkommen, weil Gott gerichtet hat. Und dort könnten wir die Jahrmillionen unterbringen, weil zwischen Vers 1 und Vers 2 überhaupt nichts davon steht, wie lange dazwischen war. Waren es ein paar Sekunden oder waren es Millionen von Jahren? Und dann gibt es den einen und anderen, der sagt, wenn Gott nicht einen Zeitraum angibt, dann haben wir ja alle Freiheit, so zu interpretieren, wie wir wollen und können auch Millionen Jahre reinbringen. Nun, ich möchte heute zeigen, dass das nicht so ist. Das ist mir sehr wichtig, dass wir wirklich an dieser 6-Tage-Schöpfung festhalten, weil davon sehr viel abhängt. Nun, die Argumente, die dort bringen, ich möchte sie nicht einfach wegwischen. Ich finde, es ist schon sehr wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen. Gott erschafft nie etwas, was wüst und leer ist. Wenn Gott etwas schafft, macht er das immer gut und nicht nur halbwegs gut. Man kann übersetzen, das ist das nächste Argument, man kann auch übersetzen, die Erde wurde wüst und leer. Und das Wort, das dort steht, ist tatsächlich ein Wort, das sehr oft für es wird, also es kommt in einen Zustand hinein, übersetzt wird. Also ist das Argument auch nicht einfach von der Hand zu wischen. Und wenn man sagt, die Erde wurde wüst und leer, dann sagen wir natürlich, warum wurde sie denn wüst und leer? Warum kam dort plötzlich so viel Wasser drüber? Das könnte der Engelfall gewesen sein. Die meisten Übersetzungen übersetzen und die Erde war wüst und leer. Die Schlachter 2000 übersetzt schon, die Erde aber war wüst und leer. Und das Argument kommt schon von sehr viel früher, gerade von den Vertretern der Gap-Theorie, die sagen, wenn wir sagen würden, dieses und, das man auch als aber übersetzen kann, wenn wir sagen würden, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, aber die Erde war wüst und leer, dann deutet das doch darauf hin, dass dort etwas passiert ist. Gut, erstmal ist das auch nicht falsch. Und dass dazwischen keine Zeit festgelegt war, das hatte ich schon erwähnt. Nun, mir ist es wichtig, die Erde war wüst und leer, dieser Ausdruck wüst und leer, den kennen wir in unserer Sprache mittlerweile auch schon, dieses Tohu Wabohu, haben viele wahrscheinlich schon gehört. Und wenn das Tohu Wabohu nur hier stünde, dann könnten wir vielleicht noch mehr Rätsel, aber das gibt es an mindestens 2 Bibelstellen, ebenfalls mit diesen beiden Worten. Und beide sprechen vom Gericht, wo Gott über Israel sagt, ich werde euch richten und euer Land wird wüst und leer hinterlassen werden. Also wäre wüst und leer bei Jesaja und Jeremia die Folge eines göttlichen Gerichts. Sprich, was hindert uns anzunehmen, dass beim 2. Vers der Bibel ebenfalls wüst und leer die Beschreibung dafür ist, dass davor ein Gericht stattgefunden hat, zum Beispiel ein Gericht über die Engel. Nun, ich möchte einige Argumente gegen diese Gap-Theorie bringen. Es ist nicht so, dass ich schon immer dieser Meinung war und sagte, jetzt muss ich meine Argumente alle rausbringen. Ich habe tatsächlich selber sehr viel hin und her geschwankt oder sagen wir mal nicht wirklich geschwankt, aber es für möglich gehalten und ich habe mich gefragt, was ist da wirklich, wie ernst sollten wir das nehmen? Und immer wenn wir etwas wissen wollen, sollten wir in erster Linie die Bibel fragen und nicht so sehr in die Wissenschaft gehen und gucken, kann man das so halten oder kann man das nicht so halten? Schlussfolgerung, das habe ich euch schon alles gesagt, das mit dem Fall Satans genau in dieser Zeit und der Vorteil, man könnte hier die Millionen Jahre reinbringen. Nun, lasst uns die Argumente gegen diese Gap-Theorie nochmal anschauen. Gott erschafft nicht immer alles sofort und vollständig. Das sehen wir schon bei der Schöpfung. Er hat geplant, von vornherein in 6 Tagen die Schöpfung zu schaffen, und an keinem einzigen Tag war sie vollständig fertig. Er sagt auch immer, wenn er beurteilt, es war gut, und erst ganz am Ende sagt er, es ist sehr gut. Also macht Gott nicht immer mit einem Wort sofort alles perfekt vollständig, sondern er nimmt schon einzelne Schritte vor, um dann zu diesem sehr gut zu kommen. Dazu haben wir in Tag 2 sogar das Beispiel, dass Gott am Ende vom 2. Tag nicht sagt, es war gut. Ja, er scheidet dort das Wasser, also er macht einen Himmel, eine Feste, eine Ausdehnung und dehnt dann das Wasser über der Ausdehnung von dem Wasser unter der Ausdehnung. Er trennt es. Und dann ist er nicht fertig, weil unten immer noch nur Wasser ist und kein Land. Und am Ende dieses 2. Tages sagt er nicht, siehe, es war gut.
Wahrscheinlich, weil er noch nicht fertig war. Denn erst am nächsten Tag, am Tag 3, hat er das Wasser vom Land getrennt. Und erst dort sagt er, es war gut. Und dann macht er mit den Pflanzen an dem gleichen Tag 3 weiter. Also das Argument, wenn Gott etwas schafft, ist es nicht wüst und leer. Das Argument, wenn Gott etwas schafft, ist alles sofort perfekt. Das zieht nicht. Gott schafft durchaus auch manchmal schrittweise. Wir sehen das auch bei Jesus. Er heilt einen blinden Mann in 2 Stufen. Ja, ihr erinnert euch an dieses Ereignis. Ein blinder Mann vor Jesus. Jesus sagt ihm, er soll sich waschen. Er spuckt, also macht, ich glaube, das war an dieser Stelle, wo er einen Brei über die Augen wischt. Dann soll er sich waschen gehen im Teich Siloa und dann geht er zurück und sagt, ja, Jesus, ich sehe, aber ich sehe die Menschen nur wie wandelnde Bäume. Ich weiß, ich habe jetzt nicht nachgelesen, ob das wirklich war, dass er, der sich im Teich Siloa waschen musste. Aber Jesus macht noch den nächsten Schritt der Heilung und siehe da, der Mann kann vollständig und klar sehen. Meistens hat Jesus so geheilt, dass sofort alles in Ordnung war. Aber an dieser Stelle einmal nicht. Also können wir auch sagen, ja, Gott erschafft nicht immer gleich vollständig. Auch er kann stufenweise das Ganze machen. Die Übersetzung sollte immer kontextbezogen sein. Und das ist wirklich wichtig. Wenn wir jetzt ein Wort haben, das wir sowohl als wüst und leer, als wüst übersetzen können oder öde, oder wir können auch einfach das Wort mit nichts übersetzen, dann könnten wir ja sagen, und die Erde war nichts und leer. Dann sagen wir, okay, wenn er die Erde gemacht hat, war dann nicht mehr nichts. Also wenn wir ein Wort übersetzen, müssen wir das von seinem Kontext her übersetzen und nicht einfach, weil uns einfällt, wie man das sonst noch übersetzen könnte. Also wenn wir sagen, hier ist die Erde wüst und leer und der Kontext spricht aber eher davon, dass da einfach nichts war, da war noch nichts, dann schlagen sehr viele vor, das lieber damit zu übersetzen, die Erde war formlos und leer. Sie hatte noch keine Form, also diese Form von Wasser und Erde, so dass dort drauf Leben entstehen konnte. Es war einfach nichts. Wüste zum Beispiel wird mit diesem Wort im Hebräischen bezeichnet, um zu sagen, da ist nichts, das ist einfach nur Wüste. Nichts. Also die Erde, die hatte einfach noch nichts, weil die Tage 2, 3, 4, 5 noch nicht gekommen waren. Die Interpretation sollte immer kontextbezogen werden. Das heißt, wenn wir uns fragen, was bedeutet wüst und leer, bedeutet das Gericht oder nicht? Bei Jesaja und Jeremia ist es eindeutig, da war vorher etwas, und danach wird nichts mehr sein. Das Leben in diesem Land wird nicht mehr sein. Es wird zu einer Wüste werden. Da wird kein Mensch mehr leben. Es wird also menschenleer sein. Dann ist das auf jeden Fall ein Gericht. Dann können wir sagen, ist wüst und leer wirklich als Gericht zu verstehen. Aber wenn wir hier am Anfang der Erschaffung der Erde wüst und leer haben, dann muss das nicht, weil das zweimal in der Bibel später passiert ist, hier an dieser Stelle auch unbedingt die Folge eines Gerichts sein, nur weil es die 2 richtigen Worte dafür gibt. Also diese Schlussfolgerungen, es wird zweimal in der Bibel mit Gericht verbunden, also müssten wir das hier auch mit Gericht verbinden, ist so nicht einfach möglich. Und es gibt vom Kontext her nichts, was darauf hindeutet, dass es hier ein Gericht gab. Das ist nur die Überlegung. Wir könnten dort vielleicht einen Zwischenraum reinpacken zwischen Vers 1 und Vers 2. Nun, der Fall Satans als letztes. Wenn wir jetzt sagen, der Satan ist dazwischen gefallen und dann hat es schon dort in den geologischen Schichten jener ersten Welt Tod gegeben, denn wir finden ja Fossile in diesen Gesteinsschichten. Also diese Wesen, die haben gelebt und dann sind sie gestorben. Dann müssten wir sagen, gab es Tod schon vor dem Sündenfall, vor Tag 6. Und Römer sagt aber eindeutig, wie durch den einen die Sünde und der Lohn der Sünde ist der Tod, damit der Tod in die Welt gekommen ist, so ist durch den anderen das Leben in die Welt gekommen. So können wir nicht sagen, dann nehmen wir jetzt Römer auch nicht mehr so wörtlich und sagen, der Tod war vielleicht doch schon vorher da. Wenn wir hier anfangen zu wackeln und sagen, okay, vielleicht war das ein Gericht zwischen Vers 1 und Vers 2, obwohl es den Tod noch nicht gab. Aber da, dann können wir die Fossilien in diese Jahrmillionenschichten hineinpacken irgendwie. Dann müssen wir am Ende auch sagen, dann können wir den Sündenfall nicht mehr wörtlich nehmen. Dann wissen wir auch nicht, ab wann sollen wir die Bibel überhaupt wörtlich nehmen. Ab Kapitel 3 oder ab Kapitel 6, die Sintflut, vielleicht war die auch nicht so. Vielleicht ist es auch nur eine Geschichte dafür, dass Gott Menschen gestraft hat. Vielleicht erst ab Abraham, ab Vers 12, Kapitel 12. Der Text selbst gibt aber nichts, weswegen wir sagen können, ab hier werden wir es wörtlich nehmen und dort müssen wir das nicht ganz so wörtlich nehmen. Das wird schwierig. Ich werde aufgrund der Zeit hier keine lange Argumentationsketten ziehen, aber ich möchte euch wirklich das sehr, sehr ernst ans Herz legen. Wenn wir den wörtlichen Bericht der Schöpfung verwerfen, dann werden wir zwangsläufig irgendwo bis hin das Evangelium verwerfen, dass wir sagen, der Tod kam nicht durch die Person Adam. Der Sündenfall war vielleicht gar nicht so geschehen, wie die Bibel davon schreibt. Denn wenn wir sagen, ein Tag ist nur ein langer Zeitraum, dann war ja der sechste Tag auch ein langer Zeitraum, wo der Mensch geschaffen wurde. Dann hat Gott ja den Menschen vielleicht gar nicht so geschaffen, wie er war, sondern durch Evolution. Und dann war Sünde schon immer da und ist nicht durch den Ungehorsam des Menschen hineingekommen. Es wird wirklich schwierig und ich möchte euch wirklich bitten, wenn wir uns nicht, unseres eigenen Evangeliums berauben wollen, mit all seiner Kraft, mit all seinem wirklich wörtlichen Verständnis, auch im Neuen Testament, dürfen wir nicht erst anfangen, die Schöpfungsgeschichte irgendwie schwammig zu deuten und sie nicht mehr wörtlich als eine Sechstageschöpfung zu nehmen. Das hier ist das größte Problem. Es waren nicht Theologen, die Bibel studiert haben und die gesagt haben, das sollten wir so und so verstehen, weil das viel besser in das Gesamtgefüge hineinpasst. Sondern die Idee zu dieser Gap-Theorie, zu dieser Lückentheorie, dass man dort einen großen Zeitraum hineinbringen möchte zwischen Vers 1 und Vers 2, die ist von Menschen gekommen, die Millionen Jahre der Wissenschaft irgendwie in den Schöpfungsbericht unterbringen wollten. Die versucht haben, es waren oft auch Christen, die versucht haben, die Wissenschaft, die irgendwie überzeugend zu sein schien, mit der Bibel zu verbinden. Und dann auch eher bereit waren, an der Bibel ein paar Abstriche zu machen und sagen, vielleicht ist das alles nicht so wörtlich zu verstehen, Das ist übrigens die Schwerkraft, auch eine der geschaffenen Kräfte, die Gott geschaffen hat, die er übrigens unter Kontrolle hält. Ja. Es ist wichtig, also das waren Menschen, die eben mehr der Wissenschaft vertraut haben und dann eher bereit waren, an der Bibel Abstriche zu machen. Und so war ich zum Beispiel sehr erstaunt, es gibt einen Professor, Harald Lesch, der in der Münchner Technischen Universität Physik lehrt, ist ein Astrophysiker, macht sehr gute Vorträge, ich habe viele von ihm schon angehört, physikalisch wirklich sehr, sehr gut. Und er ist sehr überzeugt von der Evolution und gerade seine Argumente für die Evolution sind mitunter am schwersten zu widerlegen. Ich war überrascht zu hören, dass er überzeugter Christ ist. Also, ich weiß nicht, an wie persönlichen Gott er glaubt, das weiß ich nicht. Aber dass wir mit der Physik nicht mehr alles erklären können, sondern dass dort mehr dahinter ist, dass dort eine Intelligenz dahinter steht, die er auch Gott nennt, und er hat ein gewisses christliches Bekenntnis, das war ihm klar. Und da habe ich mich gefragt, wo hat er aber die Bibel verloren in seinem Christenleben, wenn er so viel nur auf Wissenschaft vertraut, und man von seinen Vorträgen den Eindruck bekommt, er sei komplett gegen Gott. Da kommt man aber dann hin, wenn wir anfangen, irgendwo in der Bibel die ersten Abstriche zu machen. Und gerade diese ersten Kapitel sind wörtlich zu verstehen. Das müssen wir, sonst werden wir am Ende uns selbst unseres eigenen Evangeliums berauben. Und nun eine Frage, die wir uns stellen wollen. Wie alt ist die Erde? Ich habe euch gezeigt, dass wir hier an dieser Stelle von der Bibel ausgehend nicht sagen können, dass hier irgendwo Millionen von Jahren versteckt sind. Das können wir wirklich nicht sagen. Der zweite Punkt, Gott hat in 6 Tagen geschaffen, möchte ich in folgende 2 Punkte gliedern. Ich will einmal das Zeugnis der Bibel anschauen. Wir werden uns also wieder ein Stück weit mit der Interpretation der Bibel auseinandersetzen. Und dann will ich das Zeugnis von der Natur sprechen lassen, dass nicht für alles so alt ist, wie die, also dass es in der Natur viele Zeugnisse dafür gibt, dass die unsere Erde tatsächlich sehr kurz ist. Jung ist, nicht kurz, jung. Sie ist nicht wirklich alt. Das Wort Yom, das ist das Wort für Tag. Das kennen wir von Yom Kippur, ne? Versöhnungstag, Tag der Versöhnung. Und dieses Wort Yom kann, also bedeutet eigentlich in seiner Grundbedeutung erstmal 24 Stunden, aber es kann auch einen Zeitraum bedeuten, zum Beispiel Tag des Herrn. Das ist nicht ein einziger 24-Stunden-Tag. Wenn die Bibel vom Tag des Herrn spricht, dann spricht sie von, ich würde schon fast sagen, 7 Jahren wahrscheinlich. Das hebräische Wort Yom kann auch einen langen Zeitraum bedeuten. Kann. Tut es aber in aller Regel nicht. Wenn wir aber im Hebräischen sagen wollen, es war wirklich nur 24 Stunden, dann gibt es kein geeigneteres Wort als dieses Wort Yom. Nun, der Kontext muss also sagen, ob dieses Yom ausnahmsweise vielleicht doch nicht als 24-Stunden-Tag, sondern als Zeitraum interpretiert werden muss. Nur der Kontext. Aber wir haben in den gesamten ersten 3 Kapitel der Schöpfungsgeschichte und des Sündenfalls nirgendwo einen einzigen Hinweis dafür, dass dieses Wort einen Zeitraum bedeuten sollte, vom Kontext her. Der einzige Kontext, der es uns angenehm machen könnte, das Wort Yom als langen Zeitraum zu interpretieren, wäre die Wissenschaft, die aber wiederum in vielen Hinsichten sehr unklar ist. Die Bezeichnung, es wurde Abend und es wurde Morgen, spricht sehr deutlich vom Kontext dafür, dass es wirklich ein 24-Stunden-Tag ist. Denn nirgendwo wird im Hebräischen, wenn der Tag, also das Wort Yom, Tag, einen längeren Zeitraum bedeuten sollte, wird nie gesagt, es wurde Abend und es wurde Morgen. Das gibt es nur beim 24-Stunden-Tag. Und die Nummerierung der Tage, es war Tag 1, Tag 2, Tag 3, ist ebenfalls im Hebräischen niemals mit einem langen Zeitraum verbunden, im Zusammenhang mit diesem Wort Yom. Also täten wir der Interpretation dieses Abschnittes große Gewalt an, wenn wir sagen würden, Mose hat zwar Tag gesagt, damit die Leute es verstehen, aber gemeint hat er eigentlich einen langen Zeitabschnitt. Das können wir so nicht sehen. Wir dürfen, wenn wir nicht unseren eigenen Ast der Vertraulichkeit der Bibel irgendwie abschneiden wollen, dürfen wir nicht zulassen, dass wir hier anfangen, die Wissenschaft unsere Erklärung der Bibel, wir dürfen nicht anfangen zu erlauben, dass die Wissenschaft die Erklärung der Bibel übernimmt. Das dürfen wir nicht. Ich möchte euch alle wirklich sehr, sehr bitten, lasst uns die Schöpfung Gottes in diesen 6 Tagen, so wie sie dort geschrieben steht, auch einfach nehmen, sonst werden wir immer irgendwo Probleme haben. Wir müssen irgendwo einen Bruch machen. Dass die Heilsgeschichte auf dem Spiel steht, habe ich schon gesagt. Denn dann würde ja letzten Endes, zu Ende gedacht, auch der Sündenfall, der Tod, das Erlösungswerk Jesu, alles irgendwo bröckeln. Und lasst uns nicht vergessen, Jesus selber zitiert aus Mose, indem er es wörtlich nimmt. Am Anfang schuf Gott Mann und Frau. Und so wird der Mann Vater und Mutter verlassen und der Frau anhängen. Er zitiert aus dem ersten Schöpfungsbericht und aus dem sogenannten zweiten Schöpfungsbericht in einem Atemzug und beides nimmt er wörtlich in seiner Antwort an die Pharisäer. Und Jesus wusste schon sehr gut, ob das wörtlich oder nicht wörtlich zu verstehen ist. Wir sollten die Schöpfung wirklich wörtlich nehmen. Nun, ich möchte aber auch ein paar Zeugnisse von der... Ist es zu dunkel, Jana? Für die Zukunft werde ich andere Schriften nehmen müssen, Farben. Ich möchte ein paar Zeugnisse für eine junge Erde geben. Es gibt wirklich recht viel, was darauf hindeutet, dass die Erde nicht so alt ist. Und wenn wir das nicht so erkennen wollen, brauchen wir schwere Theorien, die wir nicht beweisen können in der Wissenschaft, für die wir teilweise eine neue Physik brauchen, um die Erde alt zu machen. Nehmen wir einmal unsere Sterngalaxie, die Milchstraße. Sie ist eine ellipsenförmige Galaxie und hat mehrere Arme. Wie ihr seht an diesen vielen Punkten, sind die Sterne nicht gleichmäßig verteilt, sondern in Cluster, streifenweise. Das Interessante ist, dass die äußeren Sterne sich sehr schnell bewegen. Wir alle wissen, wenn ihr erstmal im Wasser rührt, ganz kräftig, dann ist das innen drin sehr schnell und außen, das ist langsam. Und wenn ihr aufhört zu rühren, weil dort nicht mehr Energie hineinkommt, dann wird das irgendwann alles zu einem sich vermischen, zu einem sich immer langsamer drehenden Scheibe. Wenn der Urknall vor 15 Milliarden Jahren so viel Energie herausgebracht hätte, dass sich alles gedreht hat und sich jetzt immer langsamer und langsamer dreht, müsste unsere Galaxie mittlerweile ein gleichmäßig verteilter, runder Sternenhaufen sein. Und die Äußeren müssten sich ganz langsam bewegen. Tun sie aber nicht. Sie bewegen sich sogar teilweise schneller. Man geht sogar davon aus, dass das Universum sich stärker ausbreitet, als es am Anfang vom Urknall war. Ich weiß nicht, woher wir wissen, wie schnell es damals war, aber okay. Und so sagen sie, da muss mehr Energie sein, als wir messen und feststellen können. Da muss eine Energie sein, die dem Ganzen Geschwindigkeit gibt. Und sie sagen, das ist die schwarze Energie, die wir einfach nicht sehen können. Meinetwegen können wir sagen, Gott unterhält das Ganze. Er ist diese Energie, die das kann. Und mit seinem Wort schubst er es immer weiter an. Ich weiß es nicht, die Bibel spricht dazu nicht, ich will nicht spekulieren. Aber wenn wir sagen würden, das ist gerade mal vor 6 oder 10.000 Jahren geschaffen, Gott hat dem Ganzen einmal einen Schubs gegeben, dann ist die Galaxie in Ordnung. Dann ist es jetzt kein großes Problem, dass sie sich noch so schnell dreht. Wollen wir das in 15 Milliarden Jahre erstmal weiter untersuchen, dann wäre sie schon viel langsamer. Die Kometen lösen sich zu schnell auf. Kometen sind kleine Himmelskörper, meistens aus Steinen und Eis bestehen sie. Und immer wenn sie der Sonne näher kommen, sie drehen sich auch um die Sonne. Und immer wenn sie der Sonne nahe kommen, dann verglühen sie ein Stück weit. Und das sehen wir dann als Komet mit einem Kometenschweif am Himmel. Vielleicht hat der eine und andere von euch schon etwas gesehen. Früher haben die Leute das häufiger gesehen, weil sie mehr in den Himmel hineingeguckt haben. Wir gucken heute nach unten. Da sehen wir den Kometen oben nicht. Aber ich bin sehr Gott sehr dankbar, dass er mich zwischendurch mal ein bisschen in den Nachthimmel hineingeschickt hat und habe schon einige schöne sehen dürfen. Wenn der Komet Milliarden Jahre immer sich um die Sonne gedreht hätte, wäre er schon längst verglüht. Also muss man Theorien erstellen, die sagen, da gibt es beim Pluto und hinter dem Pluto eine riesengroße Wolke an irgendein Gestein, aus dem sich die Kometen immer wieder neu speisen. Das hat noch nie jemand beobachtet. Wir gucken mittlerweile mit Teleskopen bis ans gefühlte Ende des Universums, aber diesen Gürtel hat noch nie einer gesehen. Wir müssen also irgendwelche Theorien haben, um das zu erklären. Jedes Jahr trägt das Wasser und Wind Millionen von Tonnen in die Meere hinab. Jedes Jahr. Wenn wir jetzt sagen würden, die Erde, die ist 4, 5 Milliarden Jahre alt, müsste eigentlich die ganze Oberfläche schon abgesedimentiert sein. Alles weg. Also wenn man nach diesem Maßstab guckt, könnte es rein theoretisch gar nicht mal sein, dass die Erde länger als 12 Millionen Jahre gewesen ist. Aber wenn wir sagen würden, wenn es der Abstand ist, so wie heute, wie wir das feststellen, wenn wir aber sagen würden, die Sintflut hat wirklich große Mengen an Sediment in kurzer Zeit in die Meere geschickt, dann würden wir sagen, ja, okay, das ist mit ein paar tausend Jahren problemlos vereinbar. Bei diesen Sedimenten möchte ich gerne bleiben, weil sie uns sehr viel Zeugnis darüber geben, dass die Erde recht jung ist. Wenn wir sagen würden, das Sediment, also Gestein, Erde, Sand hat sich abgelagert und ist fest geworden und würde sich dann geknickt haben, weil sich die Erde an einer Stelle gesenkt hat, dann bricht Gestein immer auf. Wir sehen aber, dass es hier schöne Wellenformen gibt. Das kann nur sein, wenn dieses Sediment, dieser Sand, sich innerhalb, solange er noch weich war, verändert hat und dann erst erstarrt ist. Das würde aber bedeuten, dass diese ganzen Millionen Jahre, die sich von oben nach unten ziehen, allesamt innerhalb kurzer Zeit, ein paar Monaten oder Jahren entstanden sind. Vielleicht 10 Jahre, dann kann eine Schicht noch weich genug sein, dass sie sich biegen lässt. Aber da können wir keine Millionen Jahre sagen. Wenn die Wissenschaft sagt, dass hier, wo habe ich ja einen roten Viktor, irgendwo glaube ich, ach so, hier, ah ja. Wenn wir sagen, jedes Jahr und über Millionen Jahre ist es langsam immer mehr und immer mehr geworden in diesen Schichten, das geht einfach so nicht, so ohne weiteres. Da seht ihr nochmal ein paar solcher krummen Linien, die nicht gebrochen sind. Bleiben wir beim Sediment. Ich hätte, glaube ich, eine andere Schicht, etwas anderes. Hier ist Erosion. Ja, ihr seht, hier oben ist das Ganze wackelig, weil der Wind, Regen, wenn Wasser drüber geht, wird immer ein Stück weit von dieser Erde abgeschilfert. Dann ist es nicht mehr so schön glatt. Da geht ein Bach drüber, er nimmt etwas mit. Da geht Wind drüber, er nimmt etwas mit. Deswegen ist unsere Erdoberfläche immer ungeformt. So wie wir es da oben sehen. Ja? Das ist Erosion, Abtragung. Wir sehen hier viele Schichten, wo es ganz gerade ist. Und wenn man jetzt die Datierung der Geologen herannehmen würde, dann müsste man sagen, zwischen der Schicht und der Schicht sind 5 Millionen Jahre oder 10 Millionen Jahre. Dann müsste diese Schicht 10 Millionen Jahre gelegen haben, bevor die andere draufkam. Und in diesen 5 bis 10 Millionen Jahren ist nichts abgetragen, gar nichts. Und wir erleben das bei uns schon innerhalb einiger Jahre und Jahrzehnte. Da fragt man sich, entweder damals gab es keine Erosion, das ist schwer zu glauben, oder aber diese Schichten kamen in sehr kurzer Zeit aufeinander, bevor es hier überhaupt eine Erosion geben konnte. Wir können noch weitergehen. Hier sehen wir verschiedene Schichten und einen Baum, der durch mehrere Schichten hindurchgeht. Hier nochmal besser zu sehen. Es müsste also dieser Baum stehen geblieben sein, da müsste Schlamm drumherum gekommen sein über Millionen Jahre und der Baum da drüber hätte nicht verrotten dürfen. Aber jeder Baum, der einfach so in der Luft da ist und mit Wasser zusammenkommt und mit den Bakterien, der verrottet. Hier ist aber ein Baum durch mehrere Schichten hindurch, die eigentlich zeigen sollen, diese Schichten, dass das Ganze über viele Millionen Jahre sich aufgelagert hat. Das geht nicht. Dieser Baum, der ist in kurzer Zeit, so wie er stand, noch bevor er umfallen konnte, ist er mit Sand und Schlamm umwickelt worden und das Ganze ist zusammen passiert. Ich werde jetzt kurz nach Dresden gehen, bevor wir dann Schluss machen für heute. 2002 gab es das Jahrhundertwasser im Erzgebirge. Ihr seht dort die überfluteten Züge. Das ist übrigens Kopien jetzt aus einem Vortrag von Martin Ernst, einem christlichen Geologen, der für Wort und Wissen arbeitet, eine Seite und Dienst, den ich euch generell sehr empfehlen kann. So, und er sagt, als er diesen Schlamm hier gesehen hat in Dresden, dann hat er sich gedacht, woraus besteht der Schlamm? Und er wollte das Ganze untersuchen als Geologe. Und dann ist er hingegangen und sie haben hier eine 40 cm dicke Schlammschicht entdeckt. nach diesem Jahrhundertwasser, und wir können uns vorstellen, wenn so eine große Flut kommt, die nimmt überall Erde mit und Sand und legt diesen Schlamm irgendwo ab. Überall gab es damals den Schlamm. Vielleicht erinnert ihr euch noch an das Hochwasser hier bei uns in Stendal von 2013, glaube ich. Da ist eine Menge Schlamm verschieden liegen geblieben. Wenn es große Felder waren, dann war der Schlamm niedrig. Wenn es aber Begrenzungen gibt, also irgendwelche Mulden, dann sammelt sich dort viel Schlamm, der dann nicht weitergetragen wird. Und so ist hier innerhalb weniger Stunden 40 cm Sediment entstanden. Das kann sich jetzt über die nächsten hunderte Jahre verfestigen oder auch 1000 Jahre. Und dann werden die Geologen nach 2000 Jahren wahrscheinlich hingehen und sagen, oh, 40 cm Sediment, das könnten 4 Millionen Jahre gewesen sein. Und wir haben es in ein paar Stunden erlebt. Also diese geologischen Jahre, die kann man so nicht halten. Hier gibt es übrigens sogar Beispiele dafür, dass es dann geformte und wellenförmige Sedimente gibt, die zusammen entstanden sind. Da brauchen wir also keine besonderen Erdereignisse, die dort noch entstanden sind. Kann natürlich sein, dass dann sich immer noch etwas verändert hat. Es gibt noch viele andere Sachen, und da werde ich jetzt drüber springen. Bei dem radioaktiven Zerfall der Gesteine entsteht Helium. Würde man sagen, seit Millionen Jahren zerfällt das radioaktive Material in den Gesteinen und das Helium entweicht aus dem Gestein, dann müssen wir berechnen können, wie viel Helium dort oben im Himmel ist. Aber dort ist sehr viel weniger. Wenn man berechnet, wie viel Helium immer noch in den Steinen drin ist, und man weiß, wie schnell Helium aus Steinen hinaus diffundiert, dann müsste man sagen, die Steine können zwar mehrere tausend Jahre alt sein, aber Millionen Jahre kriegen wir dort nicht mehr hin. Außerdem müssten wir sehr viel mehr Helium am Himmel haben. Wir haben nicht so viel. Salz. Jedes Jahr werden 450 Millionen Tonnen Natrium aus den mit den Flüssen und mit den Ablagerungen in die Meere hineingeschoben. Jedes Jahr würden wir sagen, das Ganze geht schon seit vielen Millionen und Milliarden Jahren. Die Geologen sagen, die Meere gibt es seit 3 Milliarden Jahren. Selbst wenn es am Anfang überhaupt kein Natrium im Wasser gegeben hätte und wir immer nur mit der gleichen Menge an Salz reingeschubst hätten, dann müssten wir sagen, könnten es maximal 43 Millionen Jahre gewesen sein, aber nicht 3 Milliarden. Gott erschafft seinem Wesen gemäß, das ist der dritte Punkt, den ich heute nicht mehr beenden werde. Aber was wir hier auch lesen in der Bibel ist, dass der Geist Gottes über den Wassern schwebte. Wir haben den Vater, Gott Elohim, der geschaffen hat. Das war derjenige, der von allem den Ursprung hat und dessen Ratschluss beschlossen hat, eine Welt zu machen. Wir haben den Heiligen Geist, der über dem Wasser schwebte, und wir haben auch das Wort, durch das Gott geschaffen hat, und wir wissen, dass es Jesus Christus ist, das Logos. Und immer dann, wenn wir etwas in der Schöpfung feststellen und sehen, dann können wir darin Gottes Wesen erkennen. Und das ist etwas, wofür ich euch gerne sensibilisieren möchte und auch in der Zukunft mehr davon sprechen möchte. Wenn wir schauen, wie Gott geschaffen hat, dann sehen wir darin, dass er liebevoll ist. Nehmen wir hier den Heiligen Geist, weil wir ihn gerade jetzt haben. Da steht, er schwebte über den Wassern. Dieses Schweben ist ein Wort, das man auch für Flattern nimmt. Eine Henne, wenn sie ihre Flügel über die Küken ausbreitet und flattert, um die Küken zu beschützen, ist das hebräische Wort, das der Hebräer dann, der Bauer, dafür bezeichnet, wenn er das sagen möchte. Oder wir haben das in Jesaja, das Bild, der Adler, der schmeißt seine Jungen runter aus dem Nest, damit sie fliegen lernen sollen. Und jetzt fliegt der Adler hinterher und er schwebt über den Jungen, um, wenn es zu müde geworden ist und nicht mehr kann, es kann ja noch nicht fliegen, es würde runterstürzen, dann schwebt er drunter und holt es hoch. Das ist dieses Wort, das der Heilige Geist über dem Wasser schwebt. Das ist also ein Wort, das der Hebräer benutzt, um ein schützendes, ein bewahrendes und ein aufpassendes Darüberstehen sein. Und wir sehen bei der Schöpfung bereits, gleich am Anfang, dass dieser allmächtige, ewige Gott, der geschaffen hat, der über allem die Macht hat, der das gesamte Universum mit einem Augenblick aus dem Nichts erschuf, dass er in seiner liebevollen, behütenden Absicht drüber schwebte, um darauf zu achten, dass alles ja auch nach Gottes Plan und seinem Wesen entsprechend geschaffen wird. Beim nächsten Mal werden wir mehr über das Wort lernen. Er sprach, es werde Licht. Ich möchte euch zeigen, wie das Wort das Wesen Gottes darstellt und nicht nur lediglich ein gesprochenes Etwas ist. Es beschreibt das Wesen Gottes. Das Licht, das er schafft gleich am Anfang, ist ein Bild von Gottes Wesen. Und so geht es weiter. Und am Ende soll es der Mensch sein, der dieses Wesen Gottes repräsentiert und widerspiegelt. Und dafür sollten wir Gott kennenlernen und ihn auch gerade in der Schöpfung und durch die Schöpfung mehr erkennen. Lasst uns das beherzigen und unseren allmächtigen und ewigen Gott, unseren liebenden Vater, der von Anfang an, vom ersten Tag an in Liebe darüber gewacht hat, behütend über seine Schöpfung, das bis heute tut, dass wir darauf achten, bei all dem Wissenschaftlichen, was es immer wieder auch geben wird, sein Wesen, seine Herzlichkeit niemals zu vergessen. Amen. Lasst uns ihn noch einmal anbeten. Steht dafür auf. Unser allmächtiger Gott und Schöpfer, du bist so voller Herrlichkeit, so voller Güte und Liebe. Von Anfang an warst du nicht nur einfach als allmächtiger und ewiger Gott dabei, der alles sagen kann und der alles machen kann, der über allem einfach die souveräne Herrschaft hat. Von Anfang an warst du mit deiner Liebe und Gnade und deiner Güte dabei. Und davon leben wir. Das haben wir heute gesehen, nochmal daran gedacht, dass Jesus für uns gestorben ist. Und das war der größte Beweis deiner Liebe. Aber du warst schon immer mit deiner Liebe da. Du wirst immer bei uns da sein. Es gibt keinen Augenblick, an dem du nicht in einer behütenden, herzlichen, liebevollen Art bei uns bist. Bitte zeig uns das jeden Tag, wenn wir in unser Leben gehen, wenn wir die Schöpfung sehen, dass wir dich immer mehr erkennen. Amen. Amen.